Guten Morgen miteinander. Habt ihr euch auch schon geärgert, wenn euch jemand etwas zweimal gesagt hat? Zum Beispiel den Auftrag aufzuräumen zu Hause oder etwas zu besorgen oder eine Korrektur, einen Mängel. Natürlich hat man auch Freude, wenn man ein Lob zweimal erhält. Oder eine Liebeserklärung, ein Kompliment am Muttertag, da freut man sich. Es gibt es ja, dass auch in der Bibel Geschichten, die einen Dialog enthalten, dass der dann so zweimal erzählt wird, verdoppelt. Einer sagt dann nochmal, was der andere gesagt hat. So ein typisches Beispiel, das sind die Josefs Geschichten. Die scheinen nicht zu enden, diese Dialoge, weil sie immer doppelt sind. Und es gibt auch Geschichten in der Bibel, die zweimal stehen. Und die Dreitagesgeschichte, die wir heute betrachten, ist genauso eine Geschichte. Sie steht zweimal in der Bibel und zwar sehr kurz nacheinander. Und ich lese euch jetzt diese Geschichte vor aus Matthäus 15, 32. Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sie könnten unterwegs zusammenbrechen. Aber die Jünger antworteten: Woher sollen wir hier Brot für so viele Menschen bekommen? Weit und breit wohnt niemand. Jesus fragte: Was habt ihr denn bei euch? Sie antworteten: 7 Brote und ein paar kleine Fische. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich zum Essen niederzulassen. Nun nahm er die 7 Brote und die Fische, er dankte Gott für das Essen, teilte die Brote und Fische und gab sie den Jüngern, die sie an die Leute verteilten. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb. 7 Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren 4000 Mann, ausgenommen Frauen und Kinder. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Und diese Geschichte, die hier erzählt wird, wird genau ein Kapitel vorher auch erzählt. Und da drängt sich ja die Frage auf, warum erzählt Matthäus diese Geschichte zweimal? Warum steht diese Geschichte zweimal in der Bibel? Man könnte natürlich sagen, als Platzfüller. Aber ja, das braucht es in der Bibel nicht, oder? Die einfache Antwort ist, weil es 2 Geschichten sind. Es sind 2 unterschiedliche Geschichten, die aber sehr ähnlich sind. In beiden Geschichten geht es darum, dass Jesus ein Wunder getan hat und Menschen zu essen gegeben hat. Und in beiden Geschichten waren die Jünger dabei beteiligt. Aber in der ersten Geschichte gibt Jesus 5000 Menschen zu essen und in der zweiten 4000. In der ersten Geschichte speist Jesus die Menge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und in der zweiten Geschichte mit 7 Broten und einigen kleinen Fischen. Und in der ersten Geschichte bleiben 12 große Körbe übrig und in der zweiten nur 7. Das sind 2 unterschiedliche Geschichten. Es wird nicht zweimal das Gleiche erzählt. Aber die Geschichten sind sehr ähnlich. Und bemerkenswert ist, dass die zweite Geschichte weniger spektakulär ist als die erste. In der ersten Geschichte hat Jesus 5000 Menschen zu essen gegeben. In der zweiten Geschichte blieb mehr übrig. Also in der ersten Geschichte blieb mehr übrig, 12 Körbe. Also das Wunder in der ersten Geschichte, das war größer. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, die Bibel ist ja von Menschen geschrieben, dann hätte man doch die Geschichte ruhig weglassen können. Es war ja schon eine Geschichte vorhanden. Oder man hätte sie in einer anderen Reihenfolge erzählt. Jeder würde doch zuerst die weniger spektakuläre Geschichte erzählen und danach die, in der mehr passiert ist. Dann gäbe es eine Steigerung. Aber es ist nicht so. Gott wollte, dass beide Geschichten in der Bibel stehen und genau in dieser Reihenfolge. Und Gott wollte, dass da 2 Geschichten stehen, also eine Verdoppelung. Und wenn er das wollte, macht das irgendwie Sinn. Das muss Sinn machen. Es war ihm etwas wichtig dabei. Weil wenn wir ja Dinge zweimal sagen, sind die uns auch wichtig, oder? Wenn ich zweimal sage, bring heute vom Einkauf das nach Hause, dann ist mir das wichtig. Oder wenn man zweimal ein Lob ausspricht, dann ist einem das auch wichtig. Oder ein Tipp, ein Hinweis, eine Warnung. Also das ist wichtig. Also Gott war etwas wichtig an dieser Geschichte. Und die Frage ist, was ist das? Und das steckt in dem drin, was in den drei Tagen vorher passiert ist. Und das ist der Link zu unserer Dreitagesgeschichte in der Serie, in der wir stecken. Und da wird berichtet, in Matthäus 15, 29 bis 31, also gerade vorher, und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. So dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Also in der Dreitageszeitgeschichte vorher, in den drei Tagen vorher, hatte Jesus Stumme, Behinderte, Lahme und Blinde geheilt. Und das Volk verwunderte sich. Es staunte, was da in den drei Tagen geschah. Die Verkündigung brachte sie zum Staunen. Sie staunten über die Vollmacht, mit der Jesus handelte, über die Wunder, die er wirkte. Und vor allem waren sie erstaunt, dass in den drei Tagen geschah, was in Jesaja 35 vorhergesagt war. Und dort wurde gesagt, was geschehen würde, wenn der Messias kommen wird. Und das lese ich euch jetzt vor aus Jesaja 35. Und es ist interessant, genau das steht dort. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zungen der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das steht in Jesaja. Und genau das, was dort versprochen wird, was dann geschehen wird, wenn der Messias kommt, das hat sich bei der Speisung der 4000 in den drei Tagen vorher ereignet. Und das Volk wunderte sich, es war verwundert, es staunte, weil sie gemerkt hatten und es ihnen dämmerte, dass der Messias gekommen war. Da erstaunt es nicht, dass sie nachher Jesus zum König salben wollten. Das berichtet Johannes in seinem Evangelium. Übrigens auch nach der Speisungserzählung, das geschah dann unmittelbar danach. Als nun die Menschen die Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als nun Jesus merkte, dass sie gekommen würden, um ihn ergreifen und ihn zum König zu salben, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Also das Volk hatte erkannt, gemerkt, dass das der Messias sein wollte. Darum wollten sie ihn salben. Das hatten sie in den drei Tagen gemerkt. Und damit wir das auch realisieren, damit die Leser der Evangelien das merken, darum stehen diese Geschichten in der Bibel. Darum steht sie zweimal. Darum steht auch die Geschichte mit der Speisung der 4000 darin. Obwohl sie eigentlich das Gleiche erzählt, wie schon einmal passiert ist. Und es ist noch weniger spektakulär, aber das Entscheidende ist das, was in den drei Tagen vorher passiert ist und die Menschen gemerkt haben. Der Messias ist gekommen. Jesus ist der Messias. Und das ist eine gute Nachricht für die Menschen damals und heute. Denn auch heute warten viele Menschen auf einen Messias. Sie warten auf jemanden, der ihre Not sieht. Sie warten auf jemanden, der ihnen hilft, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen, der sie befreit von Gebundenheit, der ihre spirituelle Leere auffüllt, der ihre Welt wieder zurechtrückt oder der die wirtschaftlichen Verhältnisse vor dem Niedergang bewahrt. Menschen fragen, suchen, erwarten einen Messias. Und die gute Nachricht ist, der Messias ist gekommen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die auf einen Messias warten. Und es ist eine gute Nachricht für alle Menschen, die den Eindruck haben, man selber müsste der Messias sein. Es kommt ja manchmal vor, dass die Erwartungen von anderen Menschen, die an einem herangetragen werden, und die Erwartung, die Ansprüche an sich selbst, den Gedanken aufkommen lassen, man müsse selbst der Messias sein. Dann denkt man, ja, ich müsste doch Rat wissen. Ich muss doch hier helfen können. Ich muss eine Lösung haben und anbieten können. Ich müsste mit meiner Mitarbeit eine Wende herbeiführen oder Dinge aufblühen lassen. Oder in der Seelsorge, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, Menschen weiterbringen. Und dann darf und muss man sich selber immer wieder sagen, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Retter der Welt. Ich kann nicht alle Probleme lösen. Ich weiß nicht immer Rat. Und ich kann nicht allen helfen. Mich hat Gott nicht als Messias geschickt. Aber Jesus hat er geschickt. Denn er ist der Messias und Retter der Welt. Und genau das hatte das Volk in den 3 Tagen vor der Speisung erkannt. Und weil sie das gemerkt hatten, dass sich da erfüllt, was in Jesaja steht, und dass der Messias gekommen ist, sind sie 3 Tage bei Jesus geblieben, heißt es. Sie haben 3 Tage bei Jesus ausgeharrt. Sie haben bei ihm ausgeharrt, sind bei ihm geblieben, ohne Essen dabei zu haben, ohne Wasser für die ganze Zeit. Sie hatten keinen Schatten, um sich vor der Sonne zu schützen, und sie hatten keinen Schutz vor der Kälte der Nacht. Und von dieser Beharrlichkeit heißt es da im Text, da war Jesus berührt. Er war berührt davon, dass das Volk unter diesen Bedingungen 3 Tage bei ihm geblieben war und ausgeharrt hatte. Ausharren ist ja eine Steigerungsform vom Bleiben. Bleiben bleibt. Man bleibt, wenn es einem gefällt. Wenn es einem wohl ist, wenn es schön ist. Man bleibt sitzen unter Freunden, wenn es schön gemütlich ist. Oder man bleibt im Bad liegen, im Hotpot oder im warmen Bett bleibt man liegen an einem kalten Morgen. Man harrt aus, wenn es schwierig wird. Wenn es schmerzhaft ist, man harrt aus, wenn der Wettkampf zäh wird, zum Beispiel beim Marathon, oder? Das ist ein Klassiker zum Ausharren, weil es da immer zäh wird. Oder wenn die Arbeit langweilig ist, dann harrt man aus. Beim Zahnarzt harrt man aus. Oder wenn die Predigt 10 Punkte hat, dann harrt man auch aus. Also, in der heutigen Zeit haben Predigten meistens keine Punkte mehr, oder? Dann ist das alles im Flow. Also heute wird es nicht so lang gehen. Also Punkt 1 hätten wir schon gehabt, ja. Ja, wenn man Jesus nachfolgt, muss man manchmal ausharren. Und wir sind ja in der Serie mit den 3 Tagesgeschichten, dass am 3. Tag immer etwas geschieht, etwas Außergewöhnliches an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott eingreift. Und es gibt ja den 2. Tag, wo es eher schwierig ist. Und da stellt sich dann manchmal die Frage, will ich ausharren? Will ich bei Jesus bleiben? Will ich wirklich ausharren? Und diese Frage, die stellt man sich vielleicht nicht so bewusst, so analytisch. Und trotzdem drängt sie sich manchmal auf, will ich bei Jesus ausharren, wenn ich eine geistliche Durststrecke erlebe, wenn Gebete unerfüllt bleiben, wenn die Erklärung, warum Jesus bei mir nicht eingreift in meiner Situation, einfach mich nicht befriedigt, oder wenn die Zweifel größer sind als der Glaube, wenn das Leben ohne Jesus einfacher scheint, und das scheint es manchmal, wenn man mit dem Bodenpersonal Gottes im Clinch ist, oder wenn man vielleicht gemobbt wird, weil man an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dann stellt sich die Frage, will ich bei Jesus bleiben? Will ich bei ihm ausharren? Und wie man sich da entscheidet, das hat viel damit zu tun, wer Jesus für mich ist. Wenn er ein Ermöglicher ist, wenn er eine unpersönliche Inspirationsquelle ist oder ein Lückenbüßer, wenn ich einsam bin, dann werde ich ihm den Rücken kehren, wenn er die Erwartungen, die ich in ihn hatte, nicht mehr erfüllt. Und so war es zur Zeit von Jesus. Als er nicht mehr lieferte, was die Leute erwartet hatten, haben sie ihm den Rücken gekehrt. Und das hat die Jünger verunsichert. Das hat die 12 Jünger verunsichert. Zuerst haben sie einen riesigen Hype um Jesus erlebt. Alle wollten Jesus sehen, alle wollten ihn hören, alle wollten miterleben, wie er wirkte. Alle wollten ihm also nachfolgen, darum waren so viele Menschen beisammen und haben Jesus zugehört. Aber als sie merkten, dass er nicht einfach gekommen war, um ihre Erwartungen zu erfüllen, haben sie ihm den Rücken gekehrt. Und Jesus fragt die Jünger, wollt ihr auch gehen? In Johannes 6, 66 bis 69 wird berichtet, von da an, als er nicht mehr die Erwartungen erfüllt hatte, die sie hatten, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch gehen? Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Die Antwort von Petrus war, wir haben erkannt und geglaubt, du bist der Heilige Gottes. Der Heilige Gottes, das ist der Messias. Und er sagt, wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Du bist doch der Messias. Und das ist einer meiner Lieblingsverse. Das ist ein Vers, der gibt mir immer wieder Kraft, wenn ich in Situationen bin, in denen ich die Versuchung verspüre, davonzulaufen. Dann sage ich mir selbst, zu mir selbst, wohin sollte ich denn gehen? Wohin sollte ich gehen? Jesus ist doch der Messias. Jesus ist der Heiland. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser. Jesus ist mein Erlöser und mein Retter. Wohin sollte ich gehen? Wer könnte mir schon etwas bieten? Wohin sollte ich gehen? Er hat mich doch gerettet aus der Dunkelheit, aus der Einsamkeit, aus der Verlorenheit. Er ist der, der bewirkt, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen muss. Er nimmt den Druck von mir, mir selber und meinem Leben Sinn zu geben. Er hat mich erlöst vom Kreisen um mich selbst, von den negativen Gedanken. Er hat mich erlöst vom Zwang zu beweisen müssen, dass ich wertvoll bin. Oder vom Anspruch zu beweisen, dass ich mein Leben im Griff habe. Er hat mich erlöst zu einem Leben in Freiheit, in Freude, als Kind Gottes, zu einem Leben über den Tod hinaus. Er hat mich erlöst zu einem Leben, das satt macht. Jesus will, dass wir satt werden. Darum hatten die Menschen 3 Tage ausgeharrt und er hat diese Menschen satt gemacht. Er wollte nicht, dass sie hungrig nach Hause gehen. Er wollte nicht, dass sie hungrig nach Essen nach Hause gehen und auch nicht, dass sie mit einem geistlichen Hunger nach Hause gehen. Denn Jesus möchte, dass wir satt werden. Und das sagt er. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus ist gekommen, um uns satt zu machen. Der Messias macht versatt. Und das ist natürlich ein gewaltiges Versprechen für alle Menschen, die Hunger haben. Alle Menschen, die Hunger haben, die sich sehnen nach gesehen zu werden, sich sehnen nach Liebe, sich sehnen nach Hilfe. Nach dem Wirken Gottes, nach dem Eingreifen, nach der Nähe Gottes. Jesus macht satt, der Messias macht satt. Und ich habe mich dann gefragt, stimmt das? Das ist ja eine steile Aussage, wenn ich hier stehe und sage, der Messias macht satt, das ist die Aussage der Geschichte. Aber stimmt das wirklich? Erlebe ich das so? Also ich kenne Geschichten, Momente, in denen ich das nicht einfach so vollmundig unterschreiben würde. Wie ist das eigentlich? Ich habe mich da gefragt, macht Jesus satt? Und da wurde ich schlau und habe gesagt, jetzt frage ich einmal KI. Man kann ja alles fragen, oder? Und ich muss mit der Zeit gehen, da habe ich gefragt. Und die Antwort, wir sind immer höflich, ich habe gemerkt, dass es lohnt sich höflich zu fragen, oder? Kannst du mir bitte? Oder so. Also, das heißt, die Frage, ob Jesus satt macht, könnte je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben. Im religiösen Kontext könnte es sich auf die spirituelle Nahrung beziehen, die Jesus laut den christlichen Schriften bietet. In der Bibel wird oft vom lebendigen Brot gesprochen, wobei Jesus sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet. Dies symbolisiert, dass er den Gläubigen spirituelle Erfüllung und Sättigung gibt, die über das rein physische hinausgeht. Wenn du nach einer eher praktischen Bedeutung fragst, im Sinne von macht Jesus satt im wörtlichen Sinne, dann ist die Antwort natürlich nein. Jesus selbst hat zwar in den Evangelien bei verschiedenen Gelegenheiten Brot und Fisch mit seinen Anhängern geteilt, aber das ist symbolisch zu verstehen. Hast du eine bestimmte Perspektive, aus der du die Frage stellst? Da bin ich immer noch der Beste am Schluss, oder? Das ist die totale Verarschung, oder? Das suggeriert dir, oder? Ein Gegenüber zu sein. Dabei ist es eine Maschine. Das ist einfach das, was im Netz so herumgeistert, oder? Zusammengefasst und natürlich perfekt formuliert, präsentiert. Und gar nicht mal so schlecht, zum Teil super und so, also alles klar. Aber das ist die Antwort einer Maschine. Ohne Beziehung mit Gott, ohne Erlebnisse und Erfahrungen, die fehlen da, oder? Und ich glaube, es gibt eine andere Dimension. Die Bibel sagt, Jesus macht satt. Und zwar nicht nur im spirituellen Sinn und nur übertragen, sondern Jesus kann ganz praktisch satt machen. Aber manchmal möchten wir trotzdem mehr. Obwohl Jesus satt macht, wir möchten mehr. Wir möchten noch mehr von seinem Segen, möchten noch mehr von seiner Gegenwart erleben. Wir möchten mehr sehen von seinem Wirken. Wir möchten mehr Gerechtigkeit. Wir möchten mehr. Aber nur weil ich noch mehr sehen, erleben und fühlen möchte, bedeutet das noch nicht, dass Jesus nicht satt macht. Denn satt zu sein bedeutet nicht unbedingt, nicht noch mehr haben zu wollen. Also ein Klassiker ist das mit dem Dessert, oder? Also beim Dessert werde ich nie satt, oder? Da kann ich immer noch mehr essen. Also wenn satt ist, wenn man platzt, dann funktioniert das nicht. Aber satt bedeutet nicht einfach, wenn man nicht mehr möchte oder das Verlangen nach mehr hat. Satt bedeutet genug. Wenn die Leute satt sind vom Essen, sie haben genug gegessen und nicht, sie haben sich überessen. Also es geht darum, dass Jesus genug gibt. Und Jesus gibt genug. Und das kann ich aus meinem persönlichen Leben sagen. Ich bin jemand, der noch oft den Eindruck hat, es dürfte ein bisschen mehr sein. Das denke ich oft, oder? In verschiedensten Lebensbereichen wünschte ich mir schon ein bisschen mehr noch. Aber wenn ich in mein Leben zurückschaue und in meinen Alltag blicke, in meinen aktuellen, dann muss ich sagen, Jesus hat mir immer genug gegeben. Und Jesus gibt genug. Auf der materiellen Ebene hat er mir genug gegeben, auf der beruflichen Ebene, auf der Beziehungsebene, auf geistlicher Ebene. Ich bezeuge, ich habe immer genug. Genug. Der Messias gibt genug. Er gibt genug, damit wir satt werden können, wofür wir dankbar sein können, worüber wir uns freuen können, dass wir mit anderen teilen können. Und so war es ja auch in dieser Geschichte. Alle wurden satt. Die hatten nicht Riesenbäuche, oder? Die waren einfach satt, sie hatten genug. Und sie hatten genug, um dankbar zu sein, sich darüber zu freuen, haben sie ganz sicher. Und sie hatten genug, um zu teilen mit den anderen untereinander. Niemanden hat Jesus mit Hunger weggeschickt. Und das möchte er eigentlich heute am Morgen auch nicht. Er möchte niemanden mit Hunger wegschicken. Er möchte jeden satt machen. Und so gilt uns allen dieses Wort: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und ich habe es bewusst in dieser Übersetzung gewählt, weil es hier heißt, volle Genüge. Genug. Und es heißt auch genug. Es ist nicht einfach so ein Übersetzungsgag oder so. Volle Genüge. Satt. Und dafür möchte ich an dieser Stelle danken. Und nachher werden wir in eine Lobpreiszeit einsteigen, in der wir Jesus mit Liedern unseren Dank zum Ausdruck bringen, dass er uns genug geben möchte und dass er der Messias ist, der gekommen ist, um uns satt zu machen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du der Messias bist und nicht wir der Messias sein müssen. Nicht für uns und nicht für andere. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass wir das Leben haben und volle Genüge. Ich danke dir für jeden Bereich in unserem Leben, in dem wir uns satt fühlen. Und du siehst auch die Bereiche, in denen wir uns mehr wünschen würden. Und du kannst uns sättigen. Dir sei Dank dafür. Lob und Anbetung. Amen.